Dieses Thema, das nicht ganz so gewöhnlich ist bei der ganzen Debatte um TTIP mit Ihnen zu besprechen. Ich will folgende Punkte ansprechen. Zunächst einmal diesen doch relativ ungewöhnlichen Begriff Geopolitik, der in unseren Diskursen in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich nicht vorgekommen ist oder selten vorgekommen ist, den mal ein bisschen beleuchten. Dann wird man den Zusammenhang zwischen dem TTIP und diesem, was man unter Geopolitik versteht, werde ich angehen. Und dann die Hintergründe, warum es diesen Zusammenhang gibt. Das sind die Umbrüche im internationalen System und einen speziellen Fall herausgreifen, die sogenannten BRICS-Staaten, an denen man das gut demonstrieren kann, was da abgeht, und die Probleme und Konfrontationen, die sich daraus ergeben, um zum Schluss ein paar Gedanken zu Alternativen zu machen. Sie sehen dieses Zitat hier. Weiß nicht, ob es von Ihnen jemand zur Kenntnis genommen hat. Es stammt von unserem Wirtschaftsminister. Wir reden zu viel über Chlorhühner und zu wenig über die geopolitische Bedeutung. Das ist noch gar nicht lange her, als er das gesagt hat, nämlich im Februar diesen Jahres, obwohl die Diskussion um TTIP natürlich schon viel länger geht. Und es gibt natürlich auch eine Vermutung, dass Gabriel mehrere Motive haben könnte, darüber zu reden, nicht nur, weil es ein echtes Thema ist, ein echtes Problem, sondern weil andere Aspekte des TTIP offenbar Schwierigkeiten haben, vermittelt zu werden. Hier ein anderes Zitat, ebenfalls von ihm, da sagt er: An die wundersamen Berechnungen vom Wirtschaftswachstum durch TTIP glaube ich nicht. Die ganzen Folgeschätzungen der vermeintlichen Befürworter oder Gegner von TTIP machen alle ein bisschen den Eindruck von Voodoo-Ökonomie. Also das, was ganz am Anfang stand, als TTIP ins Gespräch kam, nämlich das Argument, das bringt Wachstum, das bringt Arbeitsplätze und so weiter, wird von Gabriel inzwischen selbst sehr stark zurückgenommen, einfach deswegen, weil im Verlauf der Debatte klar geworden ist, dass das, was er da sagt, durchaus stimmt, nämlich dass so was Genaues man nicht weiß, da kann ein bisschen Wachstum geben, vielleicht auch nicht, also es ist nicht der entscheidende Aspekt. Das heißt also, es gibt auch eine Bewegung, die den Debattenfokus auf andere Aspekte von TTIP zu verlegen. Und wie gesagt, einer davon ist die geopolitische Bedeutung. Es ist also, wie wir eben auch schon gehört haben, mehr als ein Handelsabkommen. Da würde ich der Süddeutschen zustimmen. Es hat viele Aspekte, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Also das am Anfang stand makroökonomische Fragen, Wachstums Perspektiven und so weiter. Die sozialen Konsequenzen sind diskutiert worden. Die ökologische Dimension ist ein großes Thema geworden. Und natürlich ganz stark das Thema Demokratie mit ISDS, also dem Investor-Staat-Klageverfahren und anderen Aspekten in dem Ganzen. Und es gibt in diesem komplexen Vertragswerk jetzt auch dieses Thema Geopolitik, das bisher relativ wenig diskutiert wird. Und ich werde jetzt im Folgenden alle anderen weglassen und mich konzentrieren auf diesen. Das heißt, Sie dürfen die nicht vergessen, diese anderen Aspekte. Die bleiben nach wie vor auf der Tagesordnung. Aber wir befassen uns heute mit diesen. Was ist Geopolitik? Ich habe mich ein bisschen gewundert, als Gabriel dieses Wort in den Mund genommen hat, denn das ist nicht üblich, im deutschen Kontext von Geopolitik zu reden. Die ursprüngliche Idee, die dahinter steckt, als der Begriff erfunden worden ist, es war im 19. Jahrhundert, die ursprüngliche Idee dahinter ist, dass die Außenpolitik von Staaten durch ihre geografische Lage bestimmt wird. Und eine ganz große These damals war, nach der Reichsgründung der Deutschen 1871, die Mittellage Deutschlands, man sieht das hier auf der Karte sehr schön, es ist mittendrin zwischen zwei anderen Großmächten, nämlich Russland im Osten und im Westen Frankreich. Und aus dieser Mittellage, so auch die Politik von Bismarck vor allem, würde sich eine Art Brückenfunktion ergeben, eine Vermittlungsfunktion. Und das ist sozusagen einer der zentralen Thesen gewesen, von der man ableitete diese Theorie, dass die Geografie die Außenpolitik bestimmen würde. Später dann, nach der Jahrhundertwende, kam die Debatte auf, ein Platz an der Sonne. Da ging es jetzt nicht mehr nur um die Situation, dass Deutschland in Europa eine bedeutende Macht war, sondern sie haben gesehen auf dem Atlas, Frankreich, England, andere hatten Kolonien und daraus ergab sich diese Idee, unsere geografische Lage im Augenblick ist die, dass wir eingeschnürt sind in Europa, wir wollen auch expandieren, ein Platz an der Sonne, das heißt Kolonien. Und später noch wurde eine andere These sehr berühmt, die als Ausdruck dieser geopolitischen Denkweise gilt, das war die These der Nazis vom Volk ohne Raum. Auch hier sozusagen der Gedanke, Deutschland ist übervölkert, liegt in der Mitte und braucht deswegen mehr Platz, mehr Raum. Und daraus ist vor allem die Ostexpansion gefolgt, die ja schon über viele Jahrhunderte stattgefunden hatte. Die Kolonisierung Osteuropas durch Deutsche, im Grunde fing das an mit Karl dem Großen und den Sachsen. Und diese Thesen haben natürlich dazu geführt, dass das ganze Denken in Kategorien von Geopolitik diskreditiert war durch die Nazis. Und diese Diskreditierung hat dazu geführt, dass man in den 60er, 70er, 80er Jahre im Grunde nicht von Geopolitik gesprochen hat. Hinzu kommt, dass die Theorie als Theorie auch, selbst wenn man mal die Kontaminierung durch die Nazizeit und den deutschen Imperialismus weglässt, unterkomplex ist und natürlich die geografische Lage eine Rolle spielen kann. Natürlich ist ein Inselland wie Großbritannien sozusagen sehr interessiert, eine Seemacht zu sein, eine Flotte aufzubauen und so weiter. Das heißt, das ist nicht völlig bedeutungslos, aber selbstverständlich gibt es viele andere Faktoren, die die Außenpolitik heute bestimmen. Und deswegen ist diese Theorie auch unterkomplex. Aber ich will das theoretisch jetzt nicht allzu sehr ausweisen. Es war überraschend für mich, das zu hören so ein bisschen, dass Gabriel das in den Mund genommen hat. Und dass er das tut, bezieht sich wohl vor allem darauf, dass im angelsächsischen Sprachgebrauch das Wort immer benutzt wird als Geopolitics, allerdings nicht in dieser traditionellen Form, sondern generell als internationale Beziehungen, als internationale Macht- und Herrschaftsverhältnisse sozusagen. Unter diesem Titel läuft in vor allem den USA und in der Debatte um internationale Beziehungen der Begriff Geopolitics als Oberbegriff mit. Das sozusagen zum Hintergrund, woher das Ganze herkommt und was damit zu tun hat. Ich sagte eben, das ist vor allem in der Theorie der internationalen Beziehungen und auch in der Praxis der internationalen Beziehungen ein großes Thema. Und diese wird bestimmt, es gibt verschiedene Schulen, verschiedene theoretische Richtungen, aber die wichtigste und die einflussreichste ist die des sogenannten Neorealismus. Und deren Vorstellungen sind für Geopolitik, und ich übernehme jetzt auch mal den Begriff Geopolitik, dass das internationale System im Prinzip anarchisch ist. Anders als ein Staat gibt es keine Zentralgewalt mit einem staatlichen Gewaltmonopol und dergleichen mehr, sondern es ist im Grunde anarchisch. Die Grundkategorie, nach der dieses Denken funktioniert, ist der Nationalstaat. Andere Aspekte, wie zum Beispiel soziale Klassenverhältnisse, spielen keine Rolle oder sind allenfalls sekundär. Im Prinzip wird jedes Land als Black Box betrachtet. Was da innen drin vorgeht, ist sekundär. Auch das ist ein Merkmal dieser Theorie. Es wird sehr viel von nationalen Interessen gesprochen. Jedes Land habe angeblich ein nationales Interesse. Und natürlich ist aus einer kritischen, gesellschaftskritischen Sicht das, was als nationale Interessen bezeichnet wird, immer die Interessen der dominanten Kräfte in einem Land, der Eliten. Nationalstaaten sind sehr ungleich, das ist natürlich eine Banalität, aber spielt eine Rolle. Aus diesem Grunde nämlich ist das internationale System auch hierarchisch. Es gibt starke, wichtige, einflussreiche und es gibt weniger bedeutende, schwache und marginalisierte. Und ein wichtiges Moment dieses Denkens ist der Gedanke, dass jeder Staat danach strebt, in dieser Hierarchie möglichst weit nach oben zu kommen. Und deswegen ist die Akkumulation von Macht normal oder von manchen Theoretikern sogar als natürlich angenommen. Daraus resultiert eine Dynamik im internationalen System, nämlich dass es durch Wettbewerb, Rivalität und Konflikt gekennzeichnet ist. Und selbst dort, wo es Allianzen und Kooperation gibt, was es natürlich gibt, die NATO zum Beispiel ist ja ein kooperatives, jedenfalls relativ kooperatives Projekt für die Mitglieder, dann ist das immer noch untergeordnet oder sekundär gegenüber dem Oberziel dieser NATO, nämlich im internationalen System für seine Mitglieder eine Rolle zu spielen. Und wenn Macht und Hierarchie eine solche große Rolle spielen, ist dann ein wichtiger Aspekt, mal einen Blick drauf zu werfen, was sind eigentlich die wichtigsten Machtressourcen in diesem internationalen System. Das ist und bleibt in all diesen Debatten und Diskussionen das Militärische, die militärische Komponente. Aber die ist nicht natürlich alleine da. Es gibt noch andere Faktoren, das ökonomische Potenzial, der politische Einfluss, zum Beispiel, wer ist im UNO-Sicherheitsrat mit Veto, ist ein solcher Punkt. Und es gibt eine weitere Komponente von Machtressourcen, das ist die sogenannte Softpower, die weichen Machtfaktoren, das ist zum Beispiel kulturelle Attraktivität, dass jeder Schlagermusik aus den USA hört, Turnschuhe und T-Shirts aus den USA trägt, ist sozusagen in der Alltagskultur. Aber für andere Länder sind dann andere Aspekte vielleicht von Bedeutung. Deutsche Softpower ist zum Beispiel das klassische Erbe, die deutsche klassische Musik, Beethoven, das kennen viele, auch in Japan, in China, sehr beliebt. Das sind solche Aspekte, die man als Softpower bezeichnen könnte. Und selbstverständlich sind diese Faktoren untereinander verknüpft und wirken wechselwirkend aufeinander. Das eine verstärkt das andere und ist komplementär. Man muss an dieser Stelle natürlich sagen, dass diese Denkweise problematisch ist aus einer emanzipatorischen und kritischen Sicht. Das ist sehr ambivalent, denn all diese Dinge, eine Hierarchie, Macht zu akkumulieren, aufzusteigen in der Hierarchie der Länder, sind natürlich Ziele, die man durchaus in Frage stellen kann und andere Verhaltensformen für das internationale System vorstellen. Aber das Problem ist, dass erstens das die dominante Theorie ist, aber was noch wichtiger ist, das Verhalten praktisch aller Regierungen auf diesem Planeten folgt im Großen und Ganzen dieser Logik. Ja, und deswegen müssen wir uns damit befassen, müssen wir Geopolitik, geopolitisches Denken nun einmal als analytisches Instrument zunächst akzeptieren. Für TTIP, und jetzt nähern wir uns nach diesen allgemeinen Bemerkungen mal dem TTIP selbst an und seine geopolitischen Aspekte. Es hat mehrere, es besteht nicht nur aus einem. Einer ist schon genannt worden, auch in dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Das ist natürlich die Regelsetzung. Derjenige, der in der EU das Ganze auf den Weg gebracht hat, inzwischen ist er nach den Europawahlen nicht mehr Kommissar, Karel de Gucht, hat schon sehr früh gesagt, dass der größte Wert des Abkommens in unseren Beziehungen zum Rest der Welt liegt. Also Rest der Welt muss man natürlich auch relativieren. Die EU und die USA machen vielleicht noch, weiß nicht, 7 oder 8% der Weltbevölkerung aus. Insofern ist das mit dem Rest der Welt. Also es geht darum, die Regeln rund um die Welt zu gestalten, auch in Ländern wie Brasilien, in China und Russland, wo heute Standards typischerweise viel niedriger sind als in den USA und in der EU. Also das haben wir eben schon gehört, das ist ein Aspekt. Es geht direkt handelspolitisch darum, die Standards zu bestimmen, aber dahinter steckt natürlich ein Anspruch. Denn das Naheliegendste wäre doch zu sagen, okay, dann setzen wir uns doch mit Indien und China, dem sogenannten Rest der Welt, zusammen und machen die Regeln gemeinsam. Das war die Idee der WTO, 1990 gegründet, als die Globalisierung so richtig stark und breit wurde, war das ja ein herrschender Diskurs zu sagen, wir müssen jetzt mit den Emerging Markets, mit den anderen gemeinsam die Regeln machen und gemeinsam das entwickeln. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Hier kommt eine Erweiterung, da geht es jetzt nicht nur um die rein handelspolitischen Kernfragen der Standardsetzung, sondern wie der Ausschuss hier, der Europaausschuss des britischen Oberhauses sagt, TTIP ist in unserer Sicht ein politisches und ein ökonomisches Projekt. Nicht zuletzt könnte es dazu dienen, die transatlantischen Beziehungen wieder zu beleben und auszubalancieren zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Also ein politisches Projekt, eben, es geht nicht nur um Handel. Und jetzt kommt eine weitere Dimension hinein, sehr klar, wenn man sieht, wer das gesagt hat, der ehemalige NATO-Generalsekretär. Russland hat die Regeln verletzt und indem es das getan hat, hat es die internationale Ordnung unterminiert. Um sie aufrechtzuerhalten, die Ordnung, müssen wir weiterhin zusammenstehen. Dies bedeutet, wir müssen unsere ökonomischen Verbindungen stärken. Und hier ist das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen ein Schlüssel. Also hier kommt direkt und unverblümt die militärische Komponente ins Spiel und es wird auch bereits ein Feindbild genannt. Das klingt vorher schon an mit Indien, China, aber das ist noch nicht so dramatisch. Hier wird man dann schon sehr viel deutlicher, um was es dabei geht. Das bedeutet, wenn man diese Linie, wenn man diese Denkweise im TTIP sich ansieht, dass die handelspolitischen Beziehungen durch Rivalität ganz bewusst gestaltet werden sollen durch das TTIP, nicht durch Kooperation. Es wird ein Führungsanspruch, ein globaler, erhoben. Es wird von Allianzen gesprochen und es wird von Ausgrenzung gesprochen. Es gibt also welche, die dazugehören, zu den Guten, und solche, die außerhalb dieser Allianz sind, die werden ausgegrenzt. Und das Ganze wird dann legitimiert durch die Werte, durch die angeblich höheren Standards, die man hat. Das sind also die in den handelspolitischen Maßnahmen enthaltenen, immanenten, zugrunde liegenden Dynamiken, die dieses Abkommen im internationalen System hervorruft oder hervorrufen wird, wenn es denn durchkommt. Ist ja alles noch unklar. Und man kann es natürlich vorstellen, wenn man jetzt in Peking an der Regierung ist, in Moskau oder in Neu-Delhi, da findet man das natürlich klasse, ja, dass man nach 500 Jahren Dominanz durch den Westen jetzt immer noch und wieder vorgesetzt bekommt, Standards, Regeln und so weiter und so fort. Also insofern muss man sagen, an dieser Stelle schon mal als Zwischenbilanz, das TTIP ist ein Abkommen, das die Rivalitäten, die Konflikte im internationalen System verschärfen wird und nicht dazu beitragen wird, sie abzufedern. Man könnte formulieren, ordnungspolitisch oder gesellschaftspolitisch sichert es die ohnehin schon bestehende Asymmetrie zwischen Markt und Politik bzw. den Staaten, den Regierungen rechtlich ab. Es führt zu einer strukturellen Schwächung von Politik, Staat und Demokratie zugunsten von Markt und Privatsektor. Im politikwissenschaftlichen Jargon spricht man da von neoliberalem Konstitutionalismus. Es wird eine Art Verfassung, eine Weltverfassung, zumindest handelspolitisch gemacht. Das meint dieser Begriff, und zwar nach neoliberalen Vorstellungen. Das heißt also, es werden ordnungspolitische Vorstellungen propagiert und sollen durch dieses Verfahren durchgesetzt werden. Andere ordnungspolitische Vorstellungen, wo der Markt vielleicht stärker reguliert wird, stärker eingedämmt wird oder andere Aspekte, ökologische Aspekte in den Vordergrund kommen und sogar über den Markt dominieren sollten, werden mit dieser Herangehensweise verhindert. Die Standardsetzung hat also, um das doch mal an diesem Schaubild zu zeigen, nicht nur die Funktion nach innen, das ist klar,
Und da kann man auch nicht bei allem was dagegen haben. Also ob die Blinklichter bei Pkw in den USA und hier jetzt orange sind oder rot oder kariert oder ist mir relativ egal, sollen sie machen, ja, ist kein Problem. Und die Auslöser für Airbags, wenn die alle nach dem gleichen System funktionieren und Mercedes dadurch Geld spart, okay, dagegen kann man nichts haben, sollen sie machen. Ja. Also, aber das gilt nicht für alle. Es gibt natürlich andere Standards, wo das problematischer ist. Also da, das ist der eine Aspekt, Standardsetzung nach innen, aber die große Absicht eben auch der geopolitischen Dimension von TTIP nach außen. Es richtet sich gegen China, gegen die BRICS-Staaten, dazu kommen wir. Auch die Entwicklungsländer werden Probleme haben, die ärmsten Länder werden negativ von diesem Abkommen betroffen sein. Welche Allianzen und Ausschlüsse werden da geschaffen? Also es ist eben schon deutlich geworden, man muss bei dieser ganzen geopolitischen Debatte und Denkweise noch Folgendes berücksichtigen. Die Bundesrepublik Deutschland war ja nach dem Zweiten Weltkrieg ein zwar ökonomisch bedeutender, aber politischen, außenpolitischer Zwerg. Und da wurde auch nicht viel über solche Dinge gedacht, Weltpolitik, internationales System. In den USA war das völlig anders. Die USA waren führende Weltmacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dort ist dieses geopolitische Denken natürlich viel stärker verwurzelt und verbreitet. Und die denken auch bei TTIP in anderen Maßstäben als bei uns. Zum einen machen sie das TTIP mit der EU. Und da ist natürlich Russland draußen aus dem TTIP. Gleichzeitig machen die USA, das haben Sie vielleicht gehört in einer früheren Veranstaltung, eine Art Gegenstück im pazifischen Raum. Das heißt, das ist ein Abkommen, wo sie mit einer Reihe von ungefähr 20 Pazifik-Anrainern, Australien, Japan, Philippinen und so weiter, ebenfalls etwas Ähnliches machen wie das TTIP. Und da ist die Funktion natürlich ganz klipp und klar, China draußen zu halten. Expressis verbis ist das so genannt worden. Es wird hier also ein Raum geschaffen, der eben nicht nur transatlantisch ist, sondern aus US-Sicht im Grunde weitergeht. Und man könnte formulieren, das ist so etwas wie das neue Lager des Westens unter US-Führung. Und dahinter steckt natürlich ein globaler Anspruch der USA, sozusagen die Welt zu organisieren, auch mit handelspolitischen Instrumenten, entsprechend ihren internationalen Ordnungsvorstellungen. Für die anderen bedeutet das natürlich rein handelspolitisch und ökonomisch schon bestimmte Nachteile, ganz zu schweigen davon, was es geopolitisch bedeutet. Um ein Beispiel zu nennen aus einem anderen sehr heißen Thema im Augenblick, der Assoziationsvertrag der EU mit der Ukraine hätte Konsequenzen auf Russland gehabt, weil nun plötzlich, und auf andere Länder in der Region, weil nun plötzlich eine Zollgrenze entstanden wäre, ein handelspolitischer neuer Raum geschaffen würde, der natürlich auch ökonomische Konsequenzen für die anderen hatte. Und die Resultate hat man ja gesehen, das hat also zu einem sehr scharfen Konflikt geführt. Hintergrund dieser ganzen Debatten um Geopolitik ist ein tiefer liegender, nämlich, dass wir im Augenblick eine historische Umbruchssituation haben im internationalen System, die sehr tiefgreifend ist und die sehr weitreichende Folgen haben wird. Bisher hat die Weltordnung der letzten 25 Jahre oder ja ungefähr, also ein Vierteljahrhundert, etwa so ausgesehen. Wir hatten eine Ordnungsmacht, eine globale, an der Spitze standen die USA, dann kamen zusammen mit ihren multilateralen Instrumenten wie der NATO, die Bretton Woods-Institution, also IWF, Weltbank und so weiter, eine Gruppe von Ländern wie die EU, Japan, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, grosso modo die G8 ungefähr. Das war die zweite Liga, wenn man so will, in dieser Weltordnung. Und die drei sind auch traditionell in den internationalen Beziehungen als die Triade bezeichnet worden, Japan, USA, Europa, Westeuropa, als die ökonomisch und auch sonst wie führenden Mächte in der Welt. Dann kam die dritte Reihe, China, Indien, Brasilien, mittlere und kleinere OECD-Länder, die übrigen Schwellenländer und dann die Entwicklungsländer, die Armen und der Rest der Welt. Das war jetzt etwas vereinfacht, schematisch, aber das Bild, wie die internationale Ordnung in den vergangenen Jahren ausgesehen hat. Und diese wird in Frage gestellt. Wir befinden uns, und das ist sozusagen der Kern und auch der Hintergrund, ohne den man diese geopolitische Debatte in TTIP nicht versteht, auf dem Weg zu einer multipolaren Welt, in der dieses Pyramidenhafte mit einer einzigen Führungsmacht an der Spitze erodiert. Und das ist erklärte Absicht der sogenannten BRICS-Staaten. Es wird gleich erläutert, was das ist, wer das ist und was die so treiben. Und dort steht klipp und klar auf ihrem ersten Gipfel, den sie 2009 gemacht haben, in Jekaterinburg im Ural. Die Initiative übrigens für die BRICS stammt von Putin. Man kann sich vorstellen, wie beliebt die Initiative deswegen bei einigen Leuten ist oder unbeliebt ist. Man könnte zusammenfassen, das Ziel dieses Bündnisses ist ein antihegemoniales. Es wendet sich, es ist gerichtet gegen die Hegemonie, gegen die Dominanz einer einzigen Macht. Die US-Hegemonie wird herausgefordert. Und damit sind die USA allerdings nicht einverstanden. Hier ein paar interessante Zitate aus einer Rede von Obama, die er vor knapp einem Jahr gehalten hat. Amerika war selten stärker gegenüber dem Rest der Welt. Jene, die etwas anderes behaupten, die zum Beispiel vermuten, dass Amerika sich im Abstieg befinde oder dass seine globale Führungsmacht verschwinden würde, verstehen entweder die Geschichte falsch oder machen einfach parteiische Politik. Also mit dieser multipolaren Welt, wer das behauptet, der ist auf dem falschen Dampfer. Denn die Vereinigten Staaten sind und bleiben die einzige unverzichtbare Nation. Das war wahr im vergangenen Jahrhundert und das wird auch wahr sein im kommenden Jahrhundert. Und hier ist mein Hauptprinzip, mein Grundprinzip, meine Bottomline. Amerika muss auf der Weltbühne die Führung innehaben. Und weil das vor Kadetten war, wo er diese Rede gehalten hat, kommt eben dazu, dass das Militär das Rückgrat dieser Führungsrolle ist und bleibt. Was man auch sieht übrigens an Zahlen, kann man das belegen, der Rüstungsetat der USA ist 4 bis 5 Mal so groß als der des Zweitplatzierten und immer noch doppelt so groß als alle 10 folgenden zusammengenommen. So, und dann hier nochmal ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube in die amerikanische Besonderheit mit jeder Fiber meines Wesens. Ja, also es ist jener Glaube, der, wer sich ein bisschen in der amerikanischen Geschichte auskennt, die schon sehr früh mit den Pilgrim Fathers losging, die nach Amerika ausgewandert sind und dann The City Upon the Hill, die Stadt auf dem Hügel, das neue Jerusalem errichten wollen. Und dieses Sendungsbewusstsein, diese Vorstellung zieht sich im Grunde durch die US-Politik und wird heute in diesem Weltherrschaftsanspruch formuliert. Aber die Realitäten sehen anders aus. Wir haben demnächst den G7 in Elmau hier im Allgäu. Und dort heißt es, kann man lesen, die G7 sind die 7 größten Wirtschaftsmächte, die sich da treffen. Das ist falsch.